Wir haben in unserer Gemeinde, ich denke, das wisst ihr, einen Leitsatz. Und diesen Leitsatz, den haben wir vorhin schon gesungen. Der ist uns zumindest optisch präsent. Wenn man reinkommt durch die Eingangstür, den sehen wir auf ganz vielen Folien. Wir sind geliebt, versöhnt, unterwegs. Und es ist gut, dass wir uns als Gemeinde so ganz zentrale Punkte, die für den christlichen Glauben wirklich wichtig sind und die was ganz, ja, Grundlegendes eigentlich aussagen, dass wir uns das als Leitsatz genommen haben. Nicht irgendwas anderes, irgendwas Banales, was man mal glauben kann oder nicht glauben kann, sondern wirklich Dinge, wo man sagen kann, ja, das sind die Sachen, für die es sich lohnt zu leben. Das sind die Sachen, für die es sich lohnt, Gemeinde zu sein, für die es sich lohnt, als Christ unterwegs zu sein. Und ich lade euch ein, heute in der Predigt über diese drei Punkte, beziehungsweise vor allem über den einen Punkt nachzudenken, weil das sind Punkte, die kann man lesen und die muss man immer wieder lesen. Wir hatten vorhin das Stichwort lebenslanges Lernen, weil die muss man auch immer wieder mit Leben füllen. Sich Gottes Liebe gewiss zu sein und andere zu lieben, sich von Gott her als jemand zu erkennen, dem vergeben ist und gleichzeitig diese Vergebung, diese Versöhnung jemand anders auch zu gewähren und dann auch wirklich unterwegs zu sein. Und heute fordert uns der Bibeltext, den wir haben, raus, vor allem das Letzte in den Blick zu nehmen, das Unterwegssein. Und das ist das Ziel dieser Predigt. Ich wünsche mir, dass Gottes Wort uns ermutigt, unterwegs zu sein, dass wir ermutigt werden, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde, das zu tun und von Jesus dort zu lernen, was es heißt, unterwegs zu sein. Und dazu lese ich uns drei Verse aus dem Johannesevangelium und ihr könnt die hier vorne mitlesen. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Die Geschichte, die Johannes uns hier berichtet, die spielt nach Ostern. Der auferstandene Jesus, der begegnet seinen Jüngern. Und Johannes erzählt ja, sie hatten Angst. Die Jünger waren in keiner einfachen Situation. Sie hatten sich zusammengeschlossen, eingeschlossen aus Angst vor den Juden, aus Angst vor Verfolgung. Und auf einmal, mitten in die Angst hinein, da ist er auf einmal da. Der benutzt keine Tür, er klopft nicht an, sondern ist auf einmal mitten da im Geschehen, mitten dort, wo Leute verängstigt sind, wo Leute nicht fähig sind, unterwegs zu sein. Weil das waren die Jünger, die waren nicht fähig, unterwegs zu sein. Sie hatten sich verschlossen. Und auf einmal ist er mitten da und sagt, Friede sei mit euch. Und dann berichtet uns Johannes auch, dass diese Freude überschwappt. Die Jünger erkennen, Jesus lebt. Es ist wahr, was wir glauben dürfen. Das, was er uns vorher gesagt hat, das gilt jetzt. Er lebt. Wir dürfen mit ihm auch leben. Und dieser Gruß, Friede sei mit euch, der kommt zweimal vor in diesem Text. Einmal, während die Jünger Angst haben, Friede sei mit euch, habt keine Angst, mitten in die Angst hinein. Ihr dürft diesen Frieden haben für euch als Jünger. Und dann kommt er nochmal. Und dann sagt er nochmal, Friede sei mit euch. Und danach sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, der Friede gilt in beiden Richtungen. Der gilt sowohl für die Jünger selbst, aber er gilt auch für die Jünger als Gesandte. Das heißt, der zweite Friedensgruß, der schickt die Jünger raus aus ihrem Versteck, wo sie sich versteckt haben aus Angst. Und das heißt, dass diese beiden Sachen, der Friede für uns und der Friede auch für die anderen, der Frieden der Gesandten, der sich einstellt, wenn wir unterwegs sind, die gehören ganz eng zusammen. Man kann von unserem Leitbild her sagen, das Geliebtsein, das Versöhntsein und das Unterwegssein, das steht alles unter dem Segen Gottes. Das sind nicht drei einzelne Teile und für den einen gibt es Frieden und für den anderen nicht, sondern das gehört zusammen. Der innere Friede, dein und mein innerer Friede, deine Versöhnung mit Gott, dass du dich gut fühlst, wenn du in Gottes Nähe bist, dass wir Lobpreis machen, das gehört genauso dazu, wie dass wir unterwegs sind, anderen Menschen begegnen, ihnen im Namen Jesus begegnen. Und es ist interessant, dass beide Sachen hier genannt werden. Und ich bin überzeugt davon, dass die auch in einer Verbindung stehen. Es gibt viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, wo Gemeinden gemeint haben, der Friede, der gilt nur mir. Der Friede, das ist mein Friede. Glaube als etwas Exklusives, als etwas, was mich persönlich betrifft. Aber wenn das fehlt, dass ich unterwegs bin, dass ich diesen Frieden auch anderen gönne, dann stellt sich noch nicht mal der erste Friede ein, dass ich selbst diesen inneren Frieden habe. Das heißt, diese Sachen gehören zusammen. Wer die Botschaft versucht, für sich zu behalten, der wird sie am Ende sogar verlieren. In den Worten unserer letzten Wochen kann man sagen, wer sein Zuhause bei Gott nicht teilt, der hat eigentlich keins. Das gehört mit zum Zuhause-Sein bei Gott dazu, dass es geteilt wird, dass es offen bleibt. Dietrich Bonhoeffer hat das in einem Satz zusammengefasst. Der hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die FEG Dillenburg ist nur dann wirklich Gemeinde FEG Dillenburg, wenn sie für andere da ist. Und das heißt, dieses geliebt, versöhnt, unterwegs, das bildet eine Einheit. Wer Jesus liebt, ja, geliebt, der wird auch am Ende unterwegs sein. Warum ist das so? Meine Frau, die ist zum Glück jetzt nicht hier, sonst könnte die hören, dass ich gestehe, dass ich unseren Hasen, den wir jahrelang hatten, liebgewonnen habe. Ja, ich habe viel über ihn geschimpft. Wir hatten einen Hasen, der lief bei uns in der Wohnung rum. Und es war nicht mein Hase. Ja, sie hatte den mitgebracht, ja, und ich musste den dann auch füttern und was man da alles so machen muss. Ja, auch Arbeit ist damit verbunden. Und am Ende, wenn ich ehrlich war, war ich traurig, als er dann nicht mehr da war. Das heißt, Dinge, die meiner Frau wichtig waren, die wurden mir mit der Zeit auch wichtig. Und genauso ist das bei Jesus auch. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann dürfen uns die Dinge wichtig werden, die Jesus auch wichtig sind. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann dürfen wir die Dinge lieben, die Jesus liebt, die ihm wichtig sind. Und genau das macht Jesus auch zum Beispiel nach dieser Geschichte. Da wird beschrieben, dass Jesus sich mit Petrus noch einmal ausspricht. Er hatte ihn dreimal verleugnet und jetzt fragt ihn Jesus auch, liebst du mich? Und als Petrus das bejaht, dann sagt er, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das heißt, er vertraut ihm das an, was ihm wichtig ist. Seine Lämmer, das, was Jesus gehört, gibt er auf einmal in die Obhut von Petrus. Das, was Jesus wichtig war, wofür er sein Leben gelassen hat, das vertraut er ihm an. Und das heißt, das gilt auch für uns. Wir dürfen uns das anvertrauen lassen, was Jesus wichtig ist. Wir dürfen uns geliebt wissen und gleichzeitig unterwegs sein. Und heute liegt der besondere Fokus aber nicht nur darauf, dass wir sagen, wir sind unterwegs. Das ist so ein bisschen banal, ja, dass Christen auch wissen, dass sie einen Auftrag haben. Aber dieser Text, der fordert uns in einer ganz besonderen Art und Weise heraus. Hier steht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Man kann auch übersetzen, genauso wie. In der Art und Weise, wie ich es getan habe, so sollt ihr es jetzt auch tun. Und das heißt, Jesus ermutigt hier seine Jünger und befähigt sie, in der gleichen Art und Weise ihren Auftrag zu leben, wie Jesus ihn auch gelebt hat. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Wir werden uns vier Punkte anschauen. Man kann nicht in einem Gottesdienst alles sagen darüber, wie Jesus seine Sendung gelebt hat, aber wir werden vier Punkte uns rausnehmen und gucken, ja, wie hat Jesus das denn gemacht? Wie wurde er denn gesandt vom Vater und dürfen dann selber darin einsteigen und dürfen dann wissen, okay, so will Jesus mich und dich auch senden. Das erste ist, wie wurde Jesus gesandt? Ich habe vier Gegenstände mitgebracht. Das erste ist suchend. Jesus wurde suchend gesandt. gibt viele Bibelstellen, die davon sprechen. Eine davon ist, als Jesus Zachäus begegnet in Lukas 19. Da wird beschrieben, dass er durch Jericho zieht und dass er ihn gesehen hat. Ganz viele Geschichten beginnen damit, dass dort steht, und er sah ihn. Er hat ihn gesucht mit den Augen. Er hat ihn gefunden. Er ist verweilt bei ihm. Er hat ihn angesprochen. Er ist auf ihn zugegangen. Er hat ihn eingeladen. Und die Bibel berichtet uns, dass Jesus von sich selbst sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr was verloren habt, euren Schlüssel. Ja, was macht ihr, um an den Schlüssel dran zu kommen? Manfred, was machst du, wenn du deinen Schlüssel verloren hast?
Ja, ich habe eine Kabeldrommel verloren, aber die finde ich auch nicht. Ist ein bisschen größer.
Ja.
Ich suche das ganze Haus aus, dreimal. Ich rufe Freunde an, habe ich dir das vielleicht verliehen? Oder würde dann sagen, habe ich den Schlüssel bei dir liegen gelassen?
Ja, aber du wirst aktiv. Ja. Der Schlüssel kommt nicht mehr zu dir. Die Kabeltrommel kommt auch nicht mehr zu dir. Sondern du musst aktiv werden. Suchen heißt, ich gehe. Suchen heißt, ich bleibe nicht sitzen. Suchen heißt, ich besuche jemanden. Wenn ich nicht nur einen Gegenstand suche, sondern eine Person. Wenn ich ihn suchen will und wenn ich ihn finden will, dann muss ich ihn besuchen. Dann kann ich nicht nur hier bleiben und kann sagen, könnt alle kommen, sondern wenn etwas verloren gegangen ist, dann muss ich es suchen. Und genauso hat Jesus das gemacht. Jesus war unterwegs. Jesus hat Menschen gesehen. Jesus ist auch zu den Leuten gegangen, die damals als verloren gegangene galten. Wir sprechen ja heute auch noch davon, Verlorene. Versteht ihr, Menschen, die etwas verloren haben, ihre Achtung vor sich selbst, ihren guten Umgang vielleicht mit Suchtmitteln, die sich selbst verloren haben, Menschen, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben. Und ihr Lieben, die Verlorenen, die wir Jesus suchen, und zwar mit deiner und meiner Hilfe. Die hat er damals gesucht und die sucht er heute auch. Die sucht er durch dich und durch mich, sucht Jesus die Verlorenen. Wir können das lesen im Leben von Jesus, dass er wirklich zu den Leuten gegangen ist, auf ihren Festen war, wo die Leute die Nase gerümpft haben, mit Prostituierten abgefeiert hat, wo heute, wenn ich das machen würde, ja, wäre auch was los, ja. Versteht ihr, er hat diese Grenze überschritten. Er hat Menschen wirklich gesucht. Und das kann man am ganzen Leben von Jesus wirklich ablesen. Er ist sozusagen auch die verkörperte Sehnsucht und Suche Gottes, weil Gott uns sucht. Deswegen hat er Jesus gesandt. Wenn wir Jesus ansehen, dann können wir sehen, dass Gott eine Sehnsucht hat nach uns Menschen. Und diese Sehnsucht, die darf auch dich und mich bewegen. Die soll uns bewegen dazu, andere Menschen zu suchen. Verloren gegangene dürfen wir mit Jesus suchen. Das zweite ist, Jesus wurde vom Vater liebend gesandt. Ich habe mir das geborgt von der Deko am Eingang. Liebend. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat und liebt diese Welt. Und zwar diese Welt so, wie sie ist, mit den Sachen, die nicht gut laufen, mit den Sachen, vor denen wir oft die Nase rümpfen, vor denen wir nur Entrüstung übrig haben. Hier steht, er hat sie geliebt. Er liebt sie. Wir können von Jesus lesen, dass er geweint hat über Jerusalem. Wir können von ihm lesen, dass er auch den reichen Jüngling, der nachher weggegangen ist, das steht, da gewann er ihn lieb. Er hat die Menschen geliebt, er hat diese Welt geliebt. So sehr, dass er sich für uns, für diese Welt hingegeben hat. Und ihr Lieben, diese Liebe, das soll unser Motivator sein, auch unterwegs zu sein. Nicht Moralaposteltum, keine Ausbreitung unserer Freikirche oder Kirche, sondern diese Liebe, dass wir den Menschen zugewandt sind, dass wir wirklich Dillenburg lieben. Donsbach vielleicht auch, aber Dillenburg auch. Nein, ich will damit sagen, nicht nur das Lieben, was schön ist, ja, sondern alles. Ja, jetzt die Donsbacher dürfen jetzt nicht lachen, aber der Rest. Das heißt eben, die Liebe gilt brutto. Die Liebe gilt nicht nur innerhalb der Gemeinde, wenn Leute nett sind, wenn man sich nett unterhält hinten beim Kaffee, sondern sie gilt eben auch deinen schwierigsten Nachbarn, die schon seit 5 Jahren nicht mehr grüßen. Sie gilt auch unserer Stadt, die nicht gerade ein Prachtexemplar des blühenden urbanen Lebens ist. Sie gilt eben auch den Dingen, die nicht gut sind. Sie will die umfassen. Sie will, dass diese Dinge verändert werden. Und das sind manchmal ganz kleine Dinge. Liebe zeigt sich nicht immer nur in großen Dingen, sondern vielleicht gerade in den kleinen. Wir waren vor einem Jahr ungefähr mit der Jugend unterwegs in Berlin auf Dienstreise. Und da haben wir so kleine Dinge gemacht. Wir haben ein heruntergekommenes Hochhaus am Alexanderplatz innen gestrichen, wo kein Geld mehr da war, dieses Haus zu sanieren, wo aber Menschen leben, und haben damit versucht, auch den Leuten zu zeigen, ihr seid nicht aufgegeben. Ja? Jemand ist hier, der mit euch versucht, Dinge zum Besten zu wenden. Oder wir haben uns getroffen mit Leuten, die ja Kontakt suchen, die vielleicht auch wohnungslos sind, in einem Café von der Heilsarmee, und haben einfach mit ihnen gespielt, haben Zeit verbracht. Und es waren ganz tiefe Begegnungen. Da war ein Mann vor mir, ich schätze Mitte 50, und er hat ganz oft davon gesprochen, dass er hässlich sei, dass er in seinem Leben es nicht geschafft habe, einen Partner zu finden. Und er hat ganz viel darüber gesprochen. Er hat so oft davon gesprochen, dass ich irgendwann jetzt gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Ja? Du bist nicht hässlich. Dann guckt er mich an und sagt, willst du sagen, dass ich schön bin? Ja, dann hat er gelächelt. Ja. Es ist eine ganz kleine Geschichte, ja. Es ist nichts Großes. Ja. Es ist auch gar nicht viel mehr passiert, ja. Also wenn ihr jetzt noch auf ein Ende wartet. Aber das ist es doch. Ja. Jemand anders, die Sicht zu vermitteln, die Gott von ihm hat. Und die auch zu seiner eigenen Sicht werden zu lassen. Du bist schön. Du bist geliebt. Du bist ein Mensch, der angenommen ist. Wir sind wie Jesus liebend gesandt. Das Dritte, Jesus war dienend. Ich werde diesen Putzhandschuh nachher wieder zurückbringen, wo ich ihn hergenommen habe. Dienend. Wir lesen von Jesus in Johannes 13 von der Fußwaschung. Jesus kommt zusammen mit seinen Jüngern und dort steht, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren wird. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. So auf den Punkt gebracht finden wir das selten in der Bibel. Da steht, Jesus wusste, dass Gott ihm alles in die Hand gegeben hat. Er wusste, ich bin eigentlich der Herr, der König dieser Welt. Ist doch mal was. Und was macht der König mit seinen Händen? Was macht er mit der ganzen Macht, die er hat in der Hand? Er nutzt diese Hände, um sein Obergewand auszuziehen. Er nutzt diese Hände, um Wasser zu holen und um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Derjenige, der es eigentlich nicht braucht, der ist der größte Diener von allen. Jesus war dienend gesandt. Und er nimmt eben manchmal auch den schweren Weg. Ohne Fanfaren, ohne großen Beifall. Da war eigentlich keiner da, außer sein engster Vertrautenkreis. Und trotzdem, dort war er das, was er war. Jemand, der dienend gesandt worden ist von seinem Vater. Er war sich nicht zu fein für die kleinen Aufgaben, sondern er hat die angepackt. Und manchmal ist es eben so, gerade die kleinen Aufgaben sind die Dinge, die wichtig sind. Ein Besuch, den man eigentlich noch machen müsste im Krankenhaus, aber man hat viel zu tun, viel Stress. der Anruf, der eigentlich dringend fällig ist, der würde einen nur 5 Minuten kosten. Nehmt euch diese 5 Minuten. Macht, so wie Jesus, auch die ganz kleinen Dinge. Zum Beispiel, ich habe angefangen, als wir noch einen, den Praktikanten hatten, den Tobi, haben wir ein bisschen gekocht für Jugendliche. Wir haben versucht, Spaghetti zu kochen in der Mittagspause, und da konnten einige Leute hochkommen von der WVO. Wir wohnen ja direkt am Gymnasium und konnten dort ein bisschen sich in der Mittagspause stärken. Kann man sich jetzt fragen, muss man dafür 5 Jahre Theologie studieren? Ja? Für Spaghetti kochen? Also ernsthaft. Ja? Ist das das, was man machen sollte als Pastor? Ich glaube ja. Manchmal ist es dran, dass man einfach nur Spaghetti kocht. Dass man Leuten das gibt, was sie brauchen. Ja? Eine gute Pause, etwas zu essen, die Zeit miteinander zu teilen, nicht nur die frommen Worte, sondern dass das zusammenkommt. Deswegen, ich lade euch ein, Spaghetti zu kochen, weil ich glaube, die kleinen Dinge, die dienen oft mehr. Ob das jetzt wirklich gedient hat, müsst ihr die fragen, die Spaghetti gegessen haben, aber ich denke schon. Und das, was Jesus tut als Diener, das tut er eben nicht nur mit Worten, nicht nur mit Taten, sondern er tut es auch mit Worten. Jesus dient Menschen mit Worten. Dieser Satz, den wir ganz oft lesen, als Jesus die Menschenmenge sah, als Jesus ihn sah, da kommt oft, dass er etwas getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat ein Wunder vollbracht, und manchmal steht auch, als er die Menschenmenge sah, fing er an und sprach zu ihnen. Da hat er ihnen etwas gesagt. Da hat er ihnen etwas mitgegeben für ihr Leben. Und ihr Lieben, gerade auch die Worte, die Jesus gebraucht hat, damit hat er Menschen gedient. Und auch in dem, wie wir mit Menschen reden, dürfen wir anderen Menschen dienen. Warum? Weil Menschen damals wie heute Orientierung brauchen. Weil Menschen das auch gesagt bekommen dürfen: Du bist schön. Du bist geliebt. Für dich gibt es einen Weg. Du darfst in eine Beziehung zu Gott kommen. Du darfst dich einer Gemeinde anschließen. Du darfst Teil einer Gemeinschaft sein. Du darfst den Blick erkennen, den Gott eigentlich für dein Leben hat. Und dazu will ich euch einladen, dass wir dienend unterwegs sind, genauso wie Jesus, in Worten, aber auch genauso in Taten. Das Letzte, womit ich mit euch drüber nachdenken will, ist, dass Jesus vollmächtig gesandt wurde, vollmächtig vom Vater geschickt wurde. Oft lesen wir in der Bibel, dass Menschen das gesagt haben über Jesus. Nachdem er gesprochen hat, nachdem er etwas getan hat, haben Leute erkannt, er hat Vollmacht. Das heißt, er hat eine Macht bekommen, die er nicht aus sich selber hat, sondern die er vom Vater, von Gott her empfangen hat. Und sogar die Leute, die Jesus überhaupt nicht mochten, die sagen in Matthäus 21 und fragen ihn: Aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das heißt, selbst die Leute, die Jesus nicht grün waren, die haben gesagt: Du bist doch vollmächtig, aber woher hast du das? Woher hast du diese Macht, diese Dinge zu tun oder diesen Auftrag? Wir machen mal eine kleine Umfrage. Wer von euch würde denn von sich sagen, er ist vollmächtig? Also ihr müsst jetzt leider die Hand heben, wenn ihr das denkt. Ja? Wer von euch ist vollmächtig? Also, ja, hier ist noch ein großes Entwicklungspotenzial, sagen wir mal so. Ganz oft, wenn wir an Vollmacht denken, dann denken wir an geistlichen Erfolg. Also, da muss irgendwas passieren, dann müssen jetzt große Wundertaten sich vollziehen. Wenn wir an Vollmacht denken, dann müssen ganze Städte, ganze Provinzen müssen irgendwie eine Erweckung erleben, müssen zum Glauben kommen. Unser Denken, wenn wir das Wort Vollmacht hören, ist sofort an Erfolg geknüpft. Also Vollmacht heißt, man ist irgendwie im christlichen Sinn erfolgreich. Die Frage ist nur, stimmt das? Ist das richtig? Und ich glaube, es ist nicht richtig. Nehmen wir mal an, die Nora ist irgendwann ein bisschen älter. und ich ermächtige sie dazu, Bankgeschäfte in meinem Namen zu tätigen. Dann schreibe ich ihr eine Vollmacht. Ich unterschreibe die und sie kann dann in meinem Namen, im Namen von David Schulze, wird sie bei der Bank Geschäfte für mich tätigen. Und ihr Lieben, genau das heißt Vollmacht. Vollmacht heißt, wir haben einen Auftrag. Jemand hat uns beauftragt. Jemand hat uns gesendet. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, vollmächtig. Wir müssen alle die Hand heben. Wie gesagt, du bist vollmächtig. Gott hat dich, Gott, ja, stell dir das mal vor, Gott hat dich gesandt. Gott sagt in Jesus, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt dich. Mit der gleichen Vollmacht, in der gleichen Autorität, in der gleichen Zusage, in der gleichen Verheißung. Ich sende jetzt dich. Du hast die Vollmacht. Du darfst Dinge tun. Und ihr Lieben, dass Vollmacht sich nicht nur am Erfolg messen lässt, das können wir auch schon bei Jesus selbst sehen. 3 Jahre gedient bis aufs Blut und am Ende allein gestorben am Kreuz. Auch danach ist die große Erweckung zu seinen Lebzeiten auch nicht losgebrochen. Also wenn wir diesen Erfolgsmaßstab ansetzen, müssen wir fast sagen, selbst Jesus war nicht erfolgreich. Aber darum geht's ja nicht. Er war bevollmächtigt. Er hatte die Vollmacht vom Vater, die er auch uns überträgt. Und das heißt, all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, wie wir auch unterwegs sein dürfen, wie Jesus suchend, dienend und liebend, das sind Dinge, die liegen auch hier drin begründet, weil wir genauso vollmächtig sein dürfen und gesandt sein dürfen wie Jesus. Nicht nur, wir haben den Auftrag, so zu sein wie er, sondern er hat uns auch in die Lage versetzt, so zu sein wie er. Er will dich ausrüsten, so zu sein wie er. Der nächste Vers, der Vers 22, heißt, nehmt hin den Heiligen Geist. Nachdem Jesus seine Jünger sendet, sagt er, nehmt hin den Heiligen Geist. Empfangt nicht nur den Auftrag, sondern empfangt die Kraft, den Auftrag auch zu leben. Empfangt die Kraft, dass meine Liebe sich in eurem Leben bemerkbar machen kann, dass ihr unterwegs sein könnt. Ihr Lieben, das wünsche ich uns, dass wir gesandt sind wie Jesus und dass wir das leben dürfen in seiner Vollmacht, weil er hat uns dazu beauftragt und er hat uns auch ausgestattet, dass wir das tun dürfen. Wir dürfen Jesus repräsentieren. Das ist ein starkes Wort. Überleg dir das mal. Dort, wo du gleich beim Kaffee, morgen im Supermarkt, dort, wo du jemand begegnest, hast du die Vollmacht, Jesus zu repräsentieren. Du wirst Jesus zum Anfassen für andere Menschen. Dadurch, dass du andere Menschen suchst, dadurch, dass du in seinem Namen andere Menschen liebst, dadurch, dass du in seinem Namen anderen Menschen dienst, durch das, was du tust und auch durch das, was du sagst. Wir dürfen Jesus repräsentieren. Dazu möchte Gott uns segnen und ich will gerne beten zum Abschluss. Herr Jesus, danke dafür, dass wir an dir sehen dürfen, dass du wirklich suchend, liebend und auch dienend und auch ganz vollmächtig gesandt worden bist. Und danke dafür, dass das für uns auch gilt. Du nimmst uns dort mit hinein. Danke dafür, dass du das öffnest für uns und wir beten darum, dass diese Dinge in unserem eigenen Leben immer mehr Gestalt gewinnen. Vielleicht ist es nur ein kleiner Punkt, wo man angesprochen wurde, wo wir sagen, ja, das wollen wir ändern, dann hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Befähige uns dazu, uns so zu sehen als Menschen, die dich widerspiegeln gegenüber unseren Mitmenschen. Hab Dank dafür, dass du uns so viel zutraust und uns auch die Kraft gibst und uns ausstattest und uns bevollmächtigst, diese Dinge zu tun. In deinem Namen. Amen. Amen. Wir haben am Anfang ein Lied gehört. Und wir wollen das Lied jetzt ein Stück weit als Antwort auf die Predigt auch noch einmal singen. Das Lied heißt If We Are the Body. Auf Deutsch, wenn das stimmt, dass wir der Körper sind von Jesus, das ist wieder dieses Bild. Wenn das stimmt, dass wir Jesus repräsentieren, dann dürfen wir auch so leben wie er und dürfen in seinem Namen andere Menschen lieben und ihnen dienen. Und dieses Lied ist relativ kritisch. Ja? Es kommt sehr von der anderen Seite her, dass es die Frage stellt, tun wir das auch? Und ich lade euch ein, mal das Lied positiv weiterzudenken. Lasst uns das singen, dass wir wirklich der Körper sind. Wenn wir der Körper sind von Jesus, dann können andere Menschen durch uns, mach mal eine Folie weiter, bitte, Jens. Dann können andere Menschen durch uns erreicht werden, weil seine Arme Menschen erreichen, weil seine Hände heilen, weil seine Worte dienen und andere lehren. Wenn wir das sind, dann sind das Dinge, die sich umsetzen werden in unserem Umfeld. Lass uns das gemeinsam singen, If We Are the Body.